das Krimi-Quartett.
Drei Podcaster
und ein Krimi.
Liebe Krimi-Freundinnen und Freunde, in diesem Jahr ist wieder mal viel passiert, auch im Krimi-Sektor. Wir nehmen das erneut zum Anlass, unsere Krimi-Jahrestipps dieses Mal von 2023 hier im Krimi-Quartett vorzustellen. Dabei weichen wir von unserer sonstigen Struktur etwas ab und stellen jeweils unsere Top-Krimis vor. Voraussetzung ist dabei nicht unbedingt, dass das jeweilige Werk auch tatsächlich in diesem Jahr erschienen ist. Es reicht, dass wir es in 2023 entdeckt haben. Und natürlich sind wir in Jahreswechselstimmung und begrüßen das neue Jahr. Wir, das sind wie immer Susanne.
Ja, hallo, ich bin heute in einer besonderen Jahreswechselstimmung, weil nämlich der kleine Loki heute Geburtstag hat.
Happy Birthday.
Jo. Happy Birthday. Yvonne.
Ja, ich hoffe auf ein wirklich gesundes neues Jahr und möge 2023 in Frieden ruhen.
Ja, ich bin Stefan und ich bin ehrlich gesagt froh, dass das alte, ziemlich gebrauchte Jahr bald tot ist und hoffe auf ein lebendiges und frisches 2024. Doch jetzt nochmal zu 2023 unsere Entdeckungen. Und Susanne, was war 2023 für dich gut, wichtig und erzählenswert?
Wir beschränken das auf die Krimi-Aspekte, sonst sind wir in 2 Stunden noch hier.
Natürlich,
genau.
Das ist die Krimi-Quartett.
Und ich fange mal an mit dem, also das sind fast alles, glaube ich, Reihen und alles Bücher, beziehungsweise einmal ein Hörbuch, was ich entdeckt habe, warum auch immer mir irgendwie nicht so viel Serien oder Filme eingefallen sind. Ich fange mal an mit dem nächsten oder aktuellen Sörensen-Buch von Sven Stricker. Sörensen sieht Land. Kurze Zusammenfassung, in der kleinen Ortschaft Kattenbühl gibt es selten Anlass zum Feiern, doch das ohnehin spärliche Fest zum Jubiläum des Einkaufszentrums nimmt eine tragische Wendung, ich lass mal weg, wie die Wendung ist. Das Fahrzeug, das oder das sozusagen, sagen wir mal, es gibt hier Gründe, warum auf einmal ein alter Bekannter von Sörensen verdächtigt wird, nämlich Malte Schuster, der ehemalige Praktikant und eigentlich angehende Kriminalkommissar. Der Sörensen zweifelt aber daran, dass er tatsächlich der Täter ist und versucht, durch eigene Ermittlungen herauszufinden, was tatsächlich passiert ist und wird hier doch mit sehr dunklen Seiten seiner Arbeit konfrontiert. Ein ausgesprochen düsterer Sörensen-Krimi, aber ich liebe einfach den Charakter von Sörensen. Ich mag auch die Sprecherstimme, also das habe ich tatsächlich als Hörbuch gehört und auch, wie ich finde, die sorgfältig gestrickten Geschichten und auch alle Charaktere rundherum finde ich immer toll. Als nächstes auch wieder ein Buch, Richard Osman, The Last Devil to Die. Das ist der 4. Band vom Thursday Murder Club. Eine schockierende Nachricht erreicht den Thursday Murder Club. Ein alter Freund im Antiquitätengeschäft wurde getötet und ein gefährliches Paket, das er beschützte, ist verschwunden. Als die Ermittler und Ermittlerinnen in Aktion treten, stoßen sie auf Kunstfälscher. Oh Gott, ich verspreche mich heute so viel.
Einfach weiter.
Online-Betrüger ist die Jahresendmüdigkeit. Also sie stoßen auf Kunstfälscher, Online-Betrüger und Drogendealer sowie auch auf Kummer in der Nähe ihres Zuhauses. Die Anzahl der Toten steigt, das Paket fehlt immer noch und ihnen ist Ärger auf den Fersen. Wer wird wohl der letzte Teufel sein, der hier stirbt? Aus meiner Sicht wird hier jeder Band besser. Ich fand alle schon gut, aber den finde ich wirklich richtig gut. Kann aber auch daran liegen, dass mir inzwischen die Charaktere sehr ans Herz gewachsen sind und sich in der Folge auch gerade bei dem Seniorenclub, der hier ermittelt, sehr viel tut. Es gab tatsächlich auch eine Stelle, bei der ich losheulen musste und das sind ja immer die besten Bücher. Genau, dann Nita Prose, glaube ich, spricht man sie aus, The Maid. Jeden Morgen ist die 25-jährige Molly Gray voller Vorfreude, wenn sie in ihre akkurat gebügelte Uniform schlüpft. Ihre Arbeit als Zimmermädchen im renommierten Regency Grand Hotel in London erfüllt sie mit Stolz und sie ist erst dann wirklich glücklich, wenn jede Suite wieder makellos hergerichtet ist. Ihre Welt gerät jedoch aus den Fugen, als sie den berüchtigten und wohlhabenden Mr. Black tot in seinem chaotischen Zimmer entdeckt. Dieses Ereignis stört nicht nur ihre Ordnungsliebe, sondern macht Molly aufgrund ihres ungewöhnlichen Verhaltens schnell zur Hauptverdächtigen. Doch glücklicherweise kann sie sich auf die Lebensweisheiten ihrer Großmutter, ihre Begeisterung für Inspektor Columbo und ihre treuen Freunde im Hotel verlassen, die ihr dabei helfen, wieder Ordnung in ihr Leben zu bringen. Der Hauptcharakter ist speziell. Das ist aber großartig umgesetzt und man nähert sich Molly in einer ganz besonderen Weise an. Auch die Art der Ermittlungen sind dadurch anders als gewöhnlich und ja, genau deshalb hat sich das Buch bei mir sehr eingeprägt.
Der letzte.
Letztes Buch, genau, bei dem ich auch leider wieder nicht weiß, wie man es richtig ausspricht, aber ich glaube Gil Ribeiro, Lost in Fuseta. Das Licht der Algarve im September verzaubert mit seiner unvergleichlichen Schönheit. Das kann ich bestätigen, denn ich war dieses Jahr tatsächlich Ende September, Anfang Oktober dort. Man kann da sogar noch baden. Am Faroer Flughafen heißen Subinspektorin Rosado und ihr Partner Esteves einen hageren Mann willkommen, Leander Lost. Ein schlaksiger Kriminalkommissar aus Hamburg in schwarzem Anzug und schmaler Lederkrawatte, der für ein Jahr bei der Polizia Judiciaria tätig sein wird. Eine ungewöhnliche Teamdynamik entwickelt sich, als die portugiesischen Polizistinnen oder Polizisten erkennen, dass ihr deutscher Kollege nicht nur in seiner Kleidung, sondern auch in seinem Verhalten eigenartig ist. Langsam nähern sie sich der Lösung des Mordes an einem Privatdetektiv und decken dabei, dass Losts Eigenheiten auf das Asperger-Syndrom zurückzuführen sind. Seine besonderen Fähigkeiten erweisen sich als äußerst nützlich bei der Aufklärung mit ausreichend Spannung, reichlich Humor, bildhaftem Lokalkolorit und einem guten Auge für psychologischen Feinheiten hat Gil Ribeiro mich jedenfalls von seiner Lost-Reihe überzeugt. Ja, das waren meine Jahreshighlights. Yvonne, was waren denn deine?
Ich habe einen bunten Blumenstrauß an diversen Sachen mitgebracht. Ich starte mit einer Serie aus der ZDF-Mediathek, Karen Peary. Das ist eine Cold Case-Miniserie in 3 Teilen nach dem Roman Echo einer Winternacht von Val McDermott. Der eine oder die andere mag das Buch schon kennen. Die Polizistin Karen muss einen alten Fall um eine ermordete Kellnerin in Schottland lösen. Besonders interessant ist dabei die Darstellung einer ambitionierten jungen Frau in einer männerdominierten Umgebung, die den Job auch nur bekommen hat, weil sie eine Frau ist und nicht wegen ihrer Fähigkeiten, was sie natürlich sehr grämt und nervt. Und dann will sie natürlich noch mehr sich beweisen, dass sie den Job auch wirklich kann. Das ergibt eine schöne Spannung zu einem Freund und Kollegen, der dummerweise gleichzeitig befördert wird und vorher auch noch so neidische Tendenzen zeigt, was wirklich nicht besonders sympathisch ist. Dann zu ihrem Arbeitspartner, der fast so eine Art Assistent, so eine Art Watson-Assistent ist. Wirklich eine schöne Dynamik zwischen den beiden. Und ganz spezielle Beziehung zu ihren Vorgesetzten. Das hat Gründe im Fall. Hat mir sehr gut gefallen. Hoffe ich auch auf eine weitere Staffel. Gibt ja auch noch genug weitere Bücher mit dieser Hauptdarstellerin. Als nächstes hätten wir einen Film, The Outfit. Den habe ich auf Wow geguckt. Mit Mark Rylance in der Hauptrolle. Ich kannte niemanden, der da mitgespielt hat, was auch mal ganz erfrischend ist. 1956 ist Leonard ein unauffälliger Maßschneider, der auch Mobster zu seiner Kundschaft zählt und es befindet sich außerdem ein Briefkasten zweier Mafia-Familien in seinem Hinterzimmer. Alle lassen sich in Ruhe, alle gehen ihren Geschäften nach, alles ist fein. Bis eines Tages eine Nachricht von The Outfit im Briefkasten liegt. Das ist eine Art Vereinte Nationen der Unterwelt. In derselben Nacht rettet sich ein Sohn einer Mobsterfamilie verletzt in die Maßschneiderei und bei sich hat er ein Tonband mit Infos über einen Maulwurf. Und da heraus erspinnt sich ein super spannendes Spiel um Vertrauen und Verrat innerhalb der Familien, in denen sich auch Leonard zu verheddern droht. Schöner Twist am Ende, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Als nächstes hätten wir ein bisschen was Spezielleres. Das Buch heißt Fanfiction. Für alle Star Trek-Fans der Next Generation könnte das auf jeden Fall ein Blick wert sein. Das Buch ist geschrieben von Data-Darsteller Brent Spiner. Inspiriert ist die Geschichte von wahren Ereignissen, wahren Personen und Behind-the-Scenes der Next Generation-Dreharbeiten. Der Name Fanfiction lässt schon vermuten, worum es geht. Brent erhält beängstigende Fanbriefe und Pakete, die vermuten lassen, dass ein Fan sich mit seiner Serientochter identifiziert. Paramount Security, die LAPD und sogar das FBI werden hinzugezogen. Das Ganze ist humorvoll geschrieben, so dass die düstere Thematik nicht zu anstrengend wird. Dann habe ich auch wieder einen neuen Podcast entdeckt, Edgar Wallace, seine Nachbarn. Hier werden die Filme der Rialto-Film besprochen, also die ganz alten Filme aus den End-50ern bis Anfang 70er. Und in Specials auch Hörspiele und Artverwandtes. Dabei bekommt man auch einiges an Hintergrundinformationen, zum Beispiel aus dem Buch Hallo, hier spricht Edgar Wallace, das ich ebenfalls empfehlen kann. Ist ein super Kompendium zu dieser Filmserie. Und zum Abschluss möchte ich noch einen Weihnachtsfilm empfehlen, den ich allerdings schon letztes Jahr im Kino entdeckt habe, nämlich Violent Night. Der Film hat Einzug gehalten in meine Weihnachtsroutine, also mir gefällt er wirklich richtig gut. Es ist eine überdrehte Mischung aus Die Hard und Home Alone mit David Harbour als desillusioniertem Santa, / ehemaligem Wikingerkrieger. Die Kombo ist wirklich super cool und mir gefällt auch die Lore dahinter total gut. Der einem kleinen Mädchen zu Hilfe kommt, dessen Familie gerade von einer hochprofessionellen Diebesbande überfallen wurde, um $300 Millionen der Großmutter zu stehlen. Der Film ist überraschend blutig, damit muss man halt auch wirklich klarkommen, dabei aber auch humorvoll und die weihnachtliche Warmherzigkeit kommt ebenfalls nicht zu kurz. So, Stefan, wenn du wieder lebst, darfst du gerne weitermachen.
Ja, ich habe Serien mitgebracht. Warum, weiß ich eigentlich auch nicht. Keine Bücher. Ich habe, glaube ich, vieles in anderen Bereichen gelesen. Und jetzt kommen meine Serien von 2023 und die erste Serie, die läuft zu dem Zeitpunkt, wo wir darüber sprechen, noch, die heißt A Murder at the End of the World und läuft bei Disney Plus. Und ja, das ist Fluch und Segen zugleich, dass es so viele Streamingdienste gibt. Ja, Disney Plus ist jetzt hier nun mal leider dabei und irgendwo im Nirgendwo des zugeschneiten Islands lädt ein Tech-Millionär andere herausragende Kapazitäten ein, um in einem Hotel die Zukunft der Welt zu besprechen. Weshalb Hobbydetektivin Darby eingeladen wurde, weiß man erst, als ein Mord geschieht und weitere Folgen. Das ist alles auf der einen Seite ein bekanntes Krimi-Setting. Gleichzeitig gibt es großartige Bilder und das Ganze ist tatsächlich überraschend, sehr, sehr spannend. Die Miniserie stammt von den Machern der ebenfalls sehenswerten Mystery-Serie The OA. Die war ziemlich abgedreht damals. Und die Hauptdarstellerin von The OA spielt auch in A Murder at the End of the World mit, erschienen bei Disney Plus. Sehr zu empfehlen. Wie auch die folgende Serie, Polar Park, eiskalte Morde, was man sich auf Arte angucken kann, also endlich auch mal was Öffentlich-Rechtliches. Hier wird ein Krimi-Autor, die Hauptfigur, die eine Schreibblockade hat, in ein Kloster gerufen, nur um festzustellen, dass der Ordensbruder, der ihn gerufen hat, tot ist. Dass dann in allerkältester Schneelandschaft serienweise Morde passieren, die an seine Bücher erinnern, ist natürlich kein Zufall und auch jetzt nicht so der ganz neue Plot. Ein gemächliches Erzähltempo, dem man gut auch bei einer Flasche Wein folgen kann, ein abgelegener Ort in Frankreich und sympathische Charaktere ergeben jedoch eine sehr gute Krimikomödie, die endlich mal spannend und nicht albern ist. Und man kann ordentlich mitraten. Das Ganze ist in einer Gegend in Frankreich, die ich gar nicht kannte, die mich auch eher an Kanada erinnerte, nah am Cozy Crime und hier hoffe ich auf eine zweite Staffel. Und jetzt möchte ich ganz, ganz kurz auf zwei Serien eingehen, die sich jeweils durch so wendungsreiche Plots auszeichnen, dass ich sie hier unmöglich länger erzählen kann. Das würde den Rahmen unserer heutigen Folge sprengen. Es gibt einmal die Serie Rapid Hole, erschienen bei Paramount Plus, und da gerät die von Kiefer Sutherland gespielte Hauptfigur John Weir in eine weirde Situation und einem Komplott internationalen Ausmaßes. Also Kiefer Sutherland ist ein Meister des Tricksens und des Herstellens von Realitäten, die sich so als ganz anders herausstellen. Und das ist unglaublich gemacht. Also man weiß immer nie, was ist gerade Phase. Und manchmal ist die Jagd durch diesen Rapid Hole, durch diesen Kaninchenbau etwas wirr, aber immer sehr spannend. Also Rapid Hole, Paramount Plus, Suchtpotenzial. Und gleiches gilt für eine britische Serie, The Suspect, trügerische Wahrheit, muss man immer dazu schreiben, weil The Suspect gibt's häufiger. Und The Suspect, trügerische Wahrheit, ist in der ARD Mediathek zu sehen. Dort ist die Hauptfigur ein Psychologe, der an Parkinson leidet, und der muss sich gegen einen Mordverdacht wehren. Er soll eine ehemalige Patientin umgebracht haben, und für ihn und seine Familie bricht damit eine ganze Welt zusammen. Hier gibt es diverse Wendungen, alles gut gemacht, und wer hier nicht durchsuchtet, hat definitiv was sehr Wichtiges anderes zu tun. The Suspect, trügerische Wahrheit. So. Und zum Schluss tatsächlich als Empfehlung habe ich mal einen Tatort. Tatort gucke ich schon lange nicht mehr, aus unterschiedlichen Gründen, spielt ja keine Rolle. Aber es gab diesen Tatort Moreau und das Paradies, natürlich ARD-Mediathek. Und dort liegt der von Ulrich Tukur, wie immer gespielte, Kommissar Felix Moreau auf der Couch und versucht mit seinem Psychoanalytiker die Welt und seine Depressionen zu ergründen. Was zunächst erstmal schwer fällt, da er immer wieder von der Couch weg zu Tatorten gerufen wird. Zwei Tote, Gemeinsamkeiten, der Bauchnabel fehlt. Stattdessen wurde ihnen eine Art Port eingesetzt. Und das klingt nicht nur komisch, das ist es auch. Und wie immer ist auch dieser Tatort mit Tukur ja komisch, bizarr, witzig. Hier mischt sich bei Moreau und das Paradies, Surreales, Science Fiction, ein wenig Grusel und ja, immer so eine sehr spezielle Form von Humor. Also wer sagt, ich gucke mir mal gerne auch was anderes an, was im Krimi-Genre irgendwie noch angesiedelt ist und man trotzdem gut gucken kann, dem empfehle ich diesen Tatort.
Dass wir mal einen Tatort empfehlen würden, meine Güte, wer hätte es gedacht?
Ich habe jetzt auch eine längere Liste an Sachen, dank eurer Jahreshighlights.
Ich denke auch. Das kannte ich alles noch nicht. Und jetzt muss ich mal gucken. Ja. Genau, wir stellen das natürlich alles in die Shownotes rein, sodass man das in Ruhe nachlesen kann. Das ging ja auch manchmal ganz schön schnell.
Und wo bringen wir denn jetzt dezent unter, dass 2023 auch ein ganz tolles Krimi-Debüt erschienen ist.
Ja. Susanne, möchtest du davon berichten, dass du ein Krimi herausgebracht hast?
Nein,
eine gute Idee. Sag uns nochmal den Titel, damit wir da reinschauen können.
Schatten über der Alhambra. So, genug Selbstwerbung, das reicht.
Ja, genau.
Das war die allererste Selbstwerbung, die wir jemals gemacht haben, von daher.
Ja.
Du darfst auch gerne noch, wenn du möchtest, zwei Sätze mehr dazu sagen. Worum geht's denn?
Ein Mutter-Tochter-Duo ermittelt in Granada. Natürlich spielt die Alhambra eine relativ wichtige Rolle. Clara ist digitale Nomadin und nimmt ihre Mutter, die gerade in Rente gegangen ist, mit über den Winter nach Granada. Und dann passieren Dinge.
Ja, genau. Sehr schön.
Sehr schön.
Ja.
Also, genau. Auch wem noch Weihnachtsgeschenke fehlen, möge hier zugreifen.
Genau,
also
als E-Book bisher nur entschieden, genau. Aber kann man auch verschenken mit E-Mail-Adresse. Genau. So, reicht.
Genau. Und was waren jetzt eure Jahresfavoriten? Was habt ihr euch 2024 in Sachen Krimi vorgenommen? Was wollt ihr lesen, anhören, gucken? Schreibt uns gerne. Das könnt ihr per E-Mail machen oder auf Facebook oder Instagram in die Kommentare. Vielleicht sind wir demnächst auch wieder woanders auf Social Media. Alles verändert sich und Das Jahr 2024 wird hoffentlich besser als 2023, aber das
habe ich letztes Jahr schon gesagt. Ja, ne?
Auch schon gesagt. Ja, das genau. Ist jetzt, glaube ich, so eine täglich grüßt das Murmeltier dummerweise Reihe. Mal sehen. Also, wir wünschen euch frohe Feiertage und ein gutes und gesundes 2024. Und egal, was ihr bis dahin noch vorhabt, lasst euch bloß nicht erwischen.